Ja, also ich bin hierher und das einzigste Zimmer, was halt frei war, war 17,7 Quadratmeter. Aber es hat gereicht. Es war halt relativ eng, aber ich sag immer in meiner Sprache, besser als gar nichts. Besser auch mit zwei Kindern auf der Straße zu sein.
Das ist Martina. Wir sind in einer Unterkunft in Berlin-Marzahn. Martina und ihre beiden Kinder, 1 und 4 Jahre alt, sind wohnungslos. Das heißt, ja, sie haben gerade ein Dach über dem Kopf, aber das ist nur eine Notlösung. Besser als nichts eben.
Ich hatte sehr viele Wohnungsbesichtigungen, ich hatte viele Absagen. Ich hatte auch schon welche, wo gesagt haben, sie haben gute Chancen. Dann war es doch keine gute Chance. Also ich habe schon alles gesehen.
In Deutschland soll es hunderttausende wohnungslose Menschen geben. Das ist statistisch gar nicht so klar erfasst. Die meisten sind aber für die Öffentlichkeit nicht sichtbar. Anders als viele obdachlose Menschen, die auf der Straße leben.
Wir haben uns gefragt, was dahinter steckt. Wir haben Martina besucht, die eigentlich anders heißt. Wir haben mit dem Leiter der Einrichtung gesprochen, in der sie lebt. Und wir haben eine Expertin befragt, die der Politik bei der Problemlösung helfen soll.
Ich persönlich glaube nicht, dass man das alles durch Neubau lösen kann, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Die Bundesregierung hat ein großes Versprechen abgegeben. Bis 2030 will sie Wohnungslosigkeit in Deutschland, Zitat, beseitigen. Deshalb haben wir uns auch ihre neue Strategie angeschaut, die bald im Kabinett beschlossen werden soll. Los geht's! Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mich im Studium mal mit den SDG beschäftigt, den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Ich weiß noch, wie ich dachte, was für eine tolle Sache. Das sind globale Ziele gegen Armut, gegen Hunger, für Gesundheit, aber man muss sie auch umsetzen. Die deutsche Regierung hat sich all diesen Zielen verschrieben, und zwar bis 2030. Eins davon betrifft die nachhaltige Entwicklung von Städten und Gemeinden. Hier ein Zitat: Alle Menschen sollen Zugang zu angemessenem Wohnraum und einer Grundversorgung haben. Heute ist das offensichtlich noch nicht der Fall. Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht. Genauer gesagt vor allem meine Kollegin Hanna Weber. Sie macht gerade eine Station bei uns im Spiegel Hauptstadtbüro als Teil ihrer journalistischen Ausbildung und hat jetzt mehrere Wochen zu diesem Thema recherchiert. Hallo Hanna.
Hallo.
Sag mal, wie schwer war es denn, Menschen zu finden, die offen über ihre Wohnungslosigkeit sprechen?
Ziemlich schwer. Also bei meiner Recherche könnte das aber vor allem daran liegen, dass ich gezielt auf der Suche nach einer Familie war, die wohnungslos ist. Ich habe während meiner Recherche nämlich herausgefunden, dass etwa ein Viertel der Wohnungslosen in Deutschland, die nicht auf der Straße leben, minderjährig ist. Und das hat mich schon sehr überrascht.
Wohnungslos, obdachlos, das bringt man ja schnell mal durcheinander. Deshalb in aller Kürze. Fachleute nennen die Menschen, die gar keine Bleibe haben und auf der Straße leben, unterkunftslose Wohnungslose. Es gibt eine Hochrechnung von 2022, wonach insgesamt 50.000 Personen in diese Kategorie fielen. Das sind die aktuellsten verfügbaren Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Umgangssprachlich wird diese Gruppe meist als Obdachlose bezeichnet. Dann gibt es noch die sogenannte verdeckte Wohnungslosigkeit. Damit sind Menschen gemeint, die notdürftig bei Verwandten oder Bekannten unterkommen. Und dann gibt es eben viele Menschen, die in vorübergehende Unterkünfte kommen, die vom Staat oder von Nichtregierungsorganisationen betrieben werden. Insgesamt waren im Verlauf des Jahres 2022 mehr als 600.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen. Das hat diese Hochrechnung ergeben.
Deshalb habe ich mit vielen Einrichtungen Kontakt aufgenommen, die auch Familien aufnehmen. Das tun nämlich nicht alle. Viele Eltern haben sich aber nicht getraut, ihre Geschichte vor dem Mikro zu erzählen. Sie hatten offenbar Angst davor, dass man ihre Kinder identifizieren kann und sie dann vielleicht sogar in der Schule gemobbt werden könnten. Dann habe ich aber von einer Frau mit zwei Kindern erfahren, die wir Martina nennen. Sie wollte auch lieber nicht mit ihrem echten Namen auftreten.
Okay, also viele Menschen schämen sich offenbar für ihre Notlage oder wollen zumindest nicht, dass dieses Label wohnungslos auf ihrer Familie klebt. Wie ist es denn bei Martina?
Ja, das war auf jeden Fall mein grundsätzlicher Eindruck. Martina hat mir aber erzählt, dass sie sich gar nicht dafür schämt. Sie hat auch nicht versucht, ihre Wohnungslosigkeit vor ihrem Freundeskreis zu verstecken, sondern geht da ganz offen mit um und sagt, wenn ihre Notsituation ein Problem für ihr Umfeld ist, dann ist das für sie keine richtige Freundschaft.
Okay. Und Martina, die gilt als wohnungslos, aber du hast sie dort besucht, wo sie wohnt. Erklär mir das mal bitte.
Ja, genau. Ich habe sie und ihre zwei Kinder in ihrem Zimmer besucht. Das sind knapp 25 Quadratmeter in einer wohnungslosen Unterkunft vom Unionhilfswerk in Marzahn. Und 25 Quadratmeter, das sind ja ungefähr 4x6 Meter, ne? 4x6, 24, inklusive Badezimmer. Also das ist echt nicht viel, vor allem nicht, wenn man da mit zwei kleinen Kindern wohnt, die da die ganze Zeit durchs Zimmer touren. Aber wie du sagst, Martina gilt als wohnungslos, denn dieses Zimmer, das ist nicht ihre Wohnung, die sie ganz normal gemietet hat, sondern eine Übergabe. Übergangslösung. Die Familie kann dort bleiben, bis sie wieder eine Wohnung gefunden hat. Und in der Theorie sind Unterbringungen in diesem Wohnheim maximal für 6 Monate gedacht. Aber in der Praxis kommt es durchaus vor, dass Betroffene auch mal länger als ein Jahr bleiben. Martina und ihre Kinder, die wohnen jetzt seit Januar 2024 dort.
Was ist denn das für eine Unterkunft? Wie sieht es da aus?
Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz klassischer Neubau. So ein Kasten ohne Schnörkel mit vielen kleinen Balkonen. Im Mai 2023 hat die Unterkunft eröffnet, also ist echt noch alles sehr neu. Und im Vergleich zu den Häusern, die da so in der Nachbarschaft stehen, wirkt das Haus auf jeden Fall etwas schicker.
Sieht man denn, dass es eine Notunterkunft ist?
Also von außen erkennt man das eigentlich überhaupt nicht. Martina war selbst ziemlich überrascht, als sie ihr vorübergehendes Zuhause zum ersten Mal gesehen hat.
Aber dass ich dann so ein schönes Haus bekommen habe, das hätte ich nie gedacht. Also wo meine Familienhelferin auch das erste Mal hierher kam, hat sie gesagt, ich bin 3-mal um den Block gefahren, weil ich nicht ahnen konnte, dass das Neubau ist.
Diese Familienhelferin, von der Martina spricht, die arbeitet fürs Jugendamt als sozialpädagogische Unterstützung. Und sie berät und unterstützt Martina und ihre Familie jetzt seit Dezember 2023. Als ich dann in der Einrichtung in Berlin-Marzahn ankam, wurde ich von dem Personal in einen Gemeinschaftsraum gebracht. Da sollte das Gespräch mit Martina eigentlich stattfinden. Aber es war sehr hallig.
Das mögen wir als Audioleute ja nicht so.
Nee, war aber dann kein Problem, weil Martina hat mich einfach zu sich ins Zimmer eingeladen.
Stockwerk 1. Vordere Tür offen.
Du kannst ruhig mal mit rummachen. Ich habe halt auf meinem Bett ganz viel Wäsche.
Das ist umso besser für den Zaun.
Hallo,
erstmal. Hallo. Wunderbar. Ja, hier ist super.
Was unterscheidet diese Unterkünfte denn von einer normalen Wohnung?
Bevor Martina in die Unterkunft gezogen ist, hatte sie mit ihrem Ex-Partner und den beiden Kindern knapp 60 Quadratmeter, hat sie mir erzählt. Das ist jetzt natürlich alles viel kleiner und alles in einem Raum. Das heißt, sie kann die Kinder nicht mal eben ins Bett legen und dann die Tür zumachen. Die 3 sind immer im selben Zimmer. Sie schlafen zusammen in den beiden Betten, die aneinander geschoben sind. Direkt daneben wird an einem kleinen Tisch gegessen. Gegenüber surrt der Kühlschrank leise vor sich hin. Alles passiert in diesem Raum.
In meinem großen Zimmer sind jetzt 2 Kleiderschränke, ein ganz normales Regal, ein Kühlschrank, 2 Betten, ein Tisch mit 2 Stühlen, ja, 2 Nachtschränke und 2 Lampen wird hier zugestellt bekommen.
Und dann liegt in dem Zimmer natürlich noch jede Menge Spielzeug und Kinderkleidung. Vor allem ganz schön viel Pink. Da hat es wirklich aus allen Ecken gedudelt, irgendwelche Autos unterm Bett haben Geräusche und Musik gespielt und Peppa Pig hat auf dem Smartphone gegrunzt. War auf jeden Fall was los da.
Eigentlich sind sie auch in der Kita,
ja.
Aber es ist unter
Besuch. Okay.
Ganze Woche.
Ah ja. Und dann dürfen manche Kinder kommen und manche nicht? Oder
ja, die Leute, die wo arbeiten, also die Eltern, die dürfen und die, wo nicht arbeiten, dann
verstehe.
Diese 25 Quadratmeter, die sie jetzt hat, die sind aber tatsächlich schon ein Upgrade.
Ja, also ich bin hierher und das einzigste Zimmer, was halt frei war, war 17,7 Quadratmeter. Aber es hat gereicht. Es war halt relativ eng, aber ich sag immer in meiner Sprache, besser als gar nichts. Besser auch mit 2 Kindern auf der Straße zu sein. Es waren auch 2 Betten drin, 2 Schränke.
Okay, jetzt kann ich mir diesen Raum ungefähr vorstellen, aber wie ist denn für Martina und ihre Kinder so das Leben in der Unterkunft?
Das unterscheidet sich schon sehr von ihrem vorherigen Leben. Sie meint, es gäbe viele Regeln.
Ist natürlich auch verständnisvoll. Hier wohnen ja keine Ahnung wie viele Leute. Man kann hier nicht so kochen, wie man möchte. Man muss immer raus, rein und mit 2 Kindern ist es natürlich auch anstrengend.
Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Gekocht wird nämlich in einer Gemeinschaftsküche. Die beiden Kinder sind ja noch sehr klein. Die kann man nicht mal eben allein im Zimmer lassen und entspannt kochen gehen. Die sind immer bei Martina, also auch in der Küche, wenn sie kochen geht. In der Küche, da stehen eigentlich nur 2 Herde, eine Arbeitsplatte mit Waschbecken und das war's. Und ja, auch hier ist es sauber, aber sehr kahl. Es ist einfach ein bisschen ungemütlich.
Es ist schon ein bisschen komisch, weil seit ich 18 bin, wohne ich eigentlich alleine. Ich bin jetzt 32 und habe irgendwie noch nie in einem Obdachlosenheim gewohnt. Es ist zwar komisch, dass man weiß, okay, man kann hier nicht Besuche haben, wo hier zum Beispiel auch schlafen können. Wenn man jetzt zum Beispiel, meine Familie kommt von Nordrhein-Westfalen, die können jetzt zum Beispiel hier nicht schlafen. Und das ist halt das Einzige, was halt ganz komisch für mich ist.
Martina hat hier gerade Obdachlosenheim gesagt. Nur zur Klarstellung, sie meint die Wohnungslosenunterkunft. Aber zurück zur Sache. Martina wünscht sich natürlich wieder eine eigene Wohnung, vor allem für ihre Kinder, damit sie endlich wieder ein Zuhause haben, in dem sie sich frei bewegen können, ihr eigenes Zimmer haben, in dem sie sich sicher fühlen und ihre eigenen Möbel haben und wo sie in Zukunft auch einfach mal FreundInnen zum Übernachten einladen können. Am liebsten auch wieder in der Nähe der Kita. Momentan muss sie eine Dreiviertelstunde durch die Stadt fahren, um ihre Kinder in die Kita zu bringen und dann wieder abzuholen.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Martina und ihre Kinder ihre Wohnung verloren haben?
Martina hat mir erzählt, dass sie mit ihrem Ex-Partner, dem Vater ihrer beiden Kinder, viel Stress und Streit hatte und dass das Zusammenleben einfach nicht mehr funktioniert hat. Er war der Hauptmieter und hat sie dann im Januar vor die Tür gesetzt. Viel mehr wollte sie mir darüber aber auch nicht erzählen.
Also ich wurde an einem Samstagabend rausgeschmissen, bin dann zu einer ehemaligen Erzieherin von meiner großen Tochter ihrer Kita untergekommen. Konnte ich aber nur bis Montag in der Früh sein. Dann hatte ich am Montag in der Früh Familienhilfetermin. Und wir haben dann geredet, ja, wie wir es machen können.
Mit einer guten Freundin ist Martina dann zum Sozialamt gegangen.
Die haben dann gesagt, ja, wir müssen schauen, wo wir sie unterbekommen, weil die Obdachlosenheime sind ja in Berlin sehr, 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 sehr voll. Und dann haben sie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich dann gewartet. Und dann haben sie gesagt, sie haben recht Glück, weil das ist der einzigste Platz, wo wir überhaupt noch hatten. Und dann bin ich an dem gleichen Tag auch gleich hierher, habe den Heimleiter kennengelernt und habe mich auch sehr gut hier aufgenommen.
Also alles in allem klingt das ja ganz vernünftig. Martina und ihre Kinder sind nicht auf der Straße gelandet, sondern haben eine Unterkunft gefunden und die scheint auch ganz okay zu sein.
Ja, für Martina hat dieses Auffangnetz recht gut funktioniert. Aber so viel Glück haben halt nicht alle Betroffenen. Gerade für Familien gibt es eine besondere Schwierigkeit. Nicht alle Wohnungsloseneinrichtungen nehmen Kinder auf. Es kann aber auch andere Probleme geben. Eine Betroffene aus Hamburg hat mir am Telefon erzählt, dass sie den Platz in einem Frauenhaus nicht annehmen konnte, weil ihr 15-jähriger Sohn sonst in einem Jugendheim hätte leben müssen, weil im Frauenhaus eben keine Männer erlaubt sind. Dann blieb ihr nur die Möglichkeit, mit ihren 5 Kindern in ein Asylwohnheim zu ziehen.
Okay, und das klingt nicht wie der Ort, wo sie eigentlich sein soll.
Nee, eigentlich nicht. Und eine Einrichtungsleiterin aus Hamburg hat mir erzählt, dass in ihrer Unterkunft eine Familie aus Bayern eingezogen ist, weil ganz kurzfristig eine Unterkunft für eine Familie gesucht wurde und in Bayern gerade nichts frei war. In Hamburg zum Glück aber schon. Die BAGW, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, unterscheidet zwischen Auslösern und Gründen für Wohnungslosigkeit. Ein Auslöser ist ein Ereignis im Leben der betroffenen Person. Ich habe darüber auch mit René Andres gesprochen. Er ist der Einrichtungsleiter der Wohnungslosenunterkunft in Marzahn, in der Martina lebt. Und der hat mir erzählt, warum Menschen zu ihm in die Unterkunft kommen.
Das fängt an bei Trennungen von Paaren, Zerwürfnissen von Familien. Der eine Teil muss dann ausziehen, mit oder ohne Kindern. Es kann ein Migrationshintergrund sein, wo es Schwierigkeiten gibt, einfach überhaupt eine Wohnung zu finden. Oft ist es für gerade Migrationsfamilien schwierig, die dann auch mehrere Personen umfassen, passenden Wohnraum zu finden. Es sind alleinerziehende Menschen, es sind Menschen, die erkranken, Eigenbedarfskündigungen oder Mietwucher können daran schuld sein. Oder auch zum Beispiel Spielsucht, Depressionen, einfach Dinge, die passieren können und die eigentlich jedem zustoßen können, theoretisch.
Die Bundesregierung hat 2022 eine Umfrage unter Wohnungslosen durchführen lassen und dabei gaben 39% der Befragten an, in Deutschland noch nie über eine eigene Wohnung verfügt zu haben. Zum Beispiel, weil sie hierher geflüchtet sind oder nachdem sie das Elternhaus verlassen haben. Die Hälfte der Befragten sagte außerdem, Mietschulden seien die wesentliche Ursache oder eine von mehreren Ursachen für den Verlust der Wohnung gewesen. Geht man nach der Definition der BAGW, wären die technischen Gründe für die Wohnungslosigkeit dann einfach die Kündigung durch den Vermieter oder eine Zwangsräumung.
Auf unsere Anfrage hat eine Sprecherin der Organisation noch ergänzt, dass sie aktuell wieder mehr solcher Zwangsräumungen beobachten. In der Pandemie waren die weitgehend ausgesetzt. Die BAGW fordert, dass in solchen Fällen immer eine Ersatz- oder Alternativwohnung zur Verfügung stehen müsse.
Mir fällt die Vorstellung echt schwer, plötzlich ohne Wohnung dazustehen, muss ich sagen. Da hängt auch wahnsinnig viel dran, also das eigene Wohlbefinden, ein Sicherheitsgefühl. Meine Wohnung ist für mich auch ein Rückzugsort. Da habe ich meine Möbel und meinen Fernseher und meinen Kater.
Ja, das geht mir genauso. Mich hat es total erschreckt, dass viele EinrichtungsleiterInnen diese Analyse von René Andres bestätigt haben. Es kann wirklich viele Menschen treffen, auch die, bei denen man es vielleicht gar nicht erwarten würde.
Also ich habe zum Beispiel einen jungen Mann hier, einen Bewohner, der ist Programmierer, gut verdient im IT-Bereich, selbstständig gewesen, eigene Firma. Corona kam, er hat alle Aufträge verloren, konnte nicht mehr arbeiten. Dann kamen diese Geldschwierigkeiten, dann hat er vom Staat Corona-Geld bekommen und dann, das Ende war dann, dass dieses Geld zurückgefordert wurde und das konnte er nicht zurückzahlen. Und dann kamen die Schufa-Einträge und es hagelte und das ist dann so eine Spirale nach unten, das geht dann immer schneller und wie gesagt, die Schufa-Einträge, kein Geld und der wohnt jetzt hier bei uns und das ist nicht, wie man sich das immer so vorstellt, das ist ein ganz normaler, gebildeter Mensch.
Aus so einer Situation kann sich dann ein richtiger Teufelskreis ergeben. Wenn man erstmal wohnungslos ist und vielleicht auch kein stabiles soziales Netz hat, das einen auffangen oder unterstützen kann, dann ist es für viele Menschen schwer, schneller eine neue Wohnung zu finden. Das geht Martina auch so.
Ich hatte sehr viele Wohnungsbesichtigungen, ich hatte viele Absagen. Ich hatte auch schon welche, wo gesagt haben, sie haben gute Chancen. Und dann war es doch keine gute Chance. Also ich habe schon alles gesehen.
Martina erzählt, dass sie sich in den letzten Monaten so um die 20 bis 30 Wohnungen angeschaut hat. Sie habe auch negative Einträge bei der Schufa, was die Wohnungssuche schwierig macht.
Ich habe Schufa-Einträge, aber nichts wegen Wohnungsschulden. Man kann in der Schufa nicht sagen, ich möchte jetzt nur Schufa-Auskunft haben für Wohnungsschulden. Es gibt einfach eine ganz normale Schufa und da steht halt drin negative Schufa. Und dann heißt es beim Vermieter, oh, negative Schufa heißt, bedeutet für uns auch Schulden beim Vermieter. Und deswegen ist es halt sehr schwierig für ganz viele Leute, eine Wohnung zu finden.
Dazu kommt, dass manche VermieterInnen nicht unbedingt an Wohnungslose vermieten möchten, wenn sie die Wahl haben. Weil wohnungslos zu sein eben auch mit einem gewissen Stigma besetzt ist. Und wenn man dann zusätzlich gerade keinen Job hat, so ist es zum Beispiel auch bei Martina, dann macht das die Wohnungssuche nicht leichter. Erst recht, wenn man Kinder hat und eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung einfach zu klein ist. Und was man nicht vergessen sollte, auch vermeintlich einfache Dinge wie eine Meldebescheinigung zu besorgen oder die Kontoauszüge der letzten 3 Monate vorzuzeigen, können eine bürokratische Herausforderung sein. Vor allem dann, wenn die betroffene Person vielleicht gerade in einer Depression oder mitten in einer Trennung steckt.
Wir sprechen hier ja gerade über Berlin und Hamburg, also die beiden größten Metropolen in Deutschland. Aber bei der Recherche haben wir auch einen Hinweis von Irene Vorholz gehört. Sie war im Dezember als Vertreterin des Deutschen Städte- und Gemeindebunds und des Deutschen Landkreistags im Bundestagsausschuss, der sich mit Wohnungspolitik befasst.
Dass Wohnungslosigkeit oder auch Obdachlosigkeit ein Problem der Großstädte war, ist vorbei. Das war vor 10, 15 Jahren der Fall. Das haben wir nicht mehr. Wir haben auch in ländlichen Räumen, auch in kleinen Gemeinden, auch in den Landkreisen, auch in unseren Gremien immer wieder die Diskussion über Wohnungslosigkeit, weil das Problem nicht mehr nur in Verdichtungsräumen, sondern auch in ländlichen Räumen sehr drängend geworden ist.
Okay, idealerweise wäre es aber doch so, dass Menschen gar nicht erst in die Not kommen, ohne Wohnung dazustehen, sondern dass es überall Ausweichmöglichkeiten gibt. Notunterkünfte, in denen man für den Übergang problemlos einen Platz bekommt oder eben gleich Sozialwohnungen. Warum klappt das nicht? Nach dem Sozialgesetzbuch gibt es einen individuellen Rechtsanspruch auf Leistungen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten. Und es gibt eine Verpflichtung der deutschen Kommunen, im Zweifel für eine ordnungsrechtliche Unterbringung zu sorgen, also für eine Notunterkunft. Konkret heißt es, dass eine obdachlose Person aus Sicht der Polizei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen kann und dann untergebracht werden muss. Theoretisch sollte es weder das Problem der Obdachlosigkeit noch das der Wohnungslosigkeit im weiteren Sinne geben.
Ja, theoretisch. Aber es gibt mehrere Gründe, warum das in der Realität nicht so ist. Erstmal gibt es einen ziemlichen Wohnungsmangel. Ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Insbesondere mangelt es aber an Sozialwohnraum. Laut einer Studie gab es Ende 2022 noch etwas mehr als 1 Million soziale Wohnungen. In den 90er Jahren waren es noch 3 Millionen. Die linken Politikerin Karin Ley hat das kürzlich im Bundestag so beschrieben.
Der Rückwärtstrend bei dem sozialen Wohnungsbau, der ist eben noch nicht gestoppt. Wir haben immer noch mehr Sozialwohnungen, die aus der Bindung rausfallen, als neu gebaut werden. Und immer wieder fordern wir in ein System, in dem das ja das Prinzip ist, nach 20, 30 Jahren die Sozialwohnungen aus der Bindung wieder fallen. Das ist doch totaler Unsinn. Das müssen wir ändern. Deswegen brauchen wir die Wohnungsgemeinnützigkeit. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, das muss in Zukunft gelten. Ich freue mich über den Applaus von den Grünen, da sind wir uns ja einig. Allerdings lese ich jetzt hier 300.000 Euro zur Vorbereitung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Entschuldigung, das ist ein Feigenblatt. Damit, das reicht doch nicht mehr für eine einzige Wohnung. Konzepte gibt es genug. Setzen Sie die Wohnungsgemeinnützigkeit endlich um.
Tatsächlich hinkt die Ampelkoalition, wie schon die vorherige Bundesregierung, hinter ihren Zielen hinterher. Aktuell gibt es laut Institut der Deutschen Wirtschaft noch gut 1 Million Sozialwohnungen. Und allein um die Zahl zu erhalten, müssten mehr als 40.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Die Regierung plant zwar 100.000 pro Jahr, hat das Ziel aber 2022 nur zu etwa einem Viertel erreicht.
Okay, viele Zahlen, aber noch ein paar. Auch dieses Hunderttausender-Ziel, das ist aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zu niedrig angesetzt. Das zentrale Problem bei all dem sind die Kosten. Die Regierung hat zwar bis 2027 18,15 Milliarden Euro an Finanzhilfen für sozialen Wohnungsbau eingeplant. Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD sagt, zusammen mit den Investitionen der Länder seien es insgesamt sogar 45 Milliarden Euro. Gleichzeitig sind aber die Preise für Baumaterial und Dienstleistungen im Baugewerbe stark gestiegen. Man bekommt also weniger fürs gleiche Geld.
Es hängt aber nicht nur am Wohnungsbau. Das hat mir Jutta Henke erklärt. Sie ist Geschäftsführerin und wissenschaftliche Leitung bei der Gesellschaft für innovative Sozialforschung in Bremen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Forschung betreibt, aber zum Beispiel auch Beratung für Wohlfahrtsorganisationen. Im Dezember gehörte sie zu den Fachleuten, die im zuständigen Bundestagsausschuss über Wohnungslosigkeit gesprochen haben. Sie war dort auf Einladung der SPD.
Um die 37.000 Menschen, die auf der Straße leben, zu versorgen, zuallererst braucht man ja gar nicht so grauenhaft viele, so schrecklich viele Wohnungen. Und im Wohnungsbestand gibt es ja durchaus auch Reserven, das haben wir jetzt gesehen, als viele Menschen aus der Ukraine zugewandert sind. Da hatten wir eine riesige Hilfsbereitschaft. Da haben wir in kurzer Zeit sehr, sehr viel Wohnraum angeboten bekommen. Alle Helfer haben sich die Augen gerieben und haben gesagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass es noch so viele Wohnungen gibt. Könnte sein, das ist jetzt erschöpft. Könnte aber sein, es sind eben auch noch Reserven da.
Gleichzeitig ist diese Krise auf dem Wohnungsmarkt, die ja durch die ukrainischen Geflüchteten noch verschärft wurde, potenziell politischer Sprengstoff. Gewisse Populisten stellen es so dar, als würde Ausländern eher geholfen als Deutschen, was zwar nicht stimmt, aber es erhöht den Druck auf die Politik, diesen Wohnungsmangel zu bearbeiten. Aber das nur am Rande.
Das entscheidende Problem bleibt bei den wohnungslosen Menschen, dass sie nicht die Ersten sind, die diese neuen oder neu gefundenen Wohnungen bekommen. Obwohl ihre Notlage möglicherweise am dringendsten ist, sind sie diejenigen, die am Ende in der Schlange stehen. Und für mich heißt das, dass jede Strategie, mit der wir Wohnungslosigkeit bekämpfen wollen, auch damit verbunden ist, Wohnungslosen Vorfahrt bei der Wohnungsversorgung zu geben.
Priorisieren heißt natürlich, dass sich dann andere Menschen hinten anstellen müssen. Deshalb sagt Henke, es brauche auch den Neubau. Aber
ich persönlich glaube nicht, dass man das alles durch Neubau lösen kann. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Naja, Bestandssanierung. Es gibt viele Immobilien, die nicht in gutem Zustand sind. Es gibt überall, wo viele Büroflächen freistehen, immer auch mal die Frage, kann man die nicht zu Wohnraum umbauen? Sind da nicht Reserven noch im Bestand drin?
Ungenutzte Büroflächen gibt's in vielen deutschen Großstädten. Der Homeoffice-Trend seit Corona hat den Leerstand noch vergrößert. Darin steckt durchaus Potenzial für tausende Wohnungen in Metropolen wie Düsseldorf, Köln, München, Berlin. Das haben jedenfalls Immobilienspezialisten der Firma Jones Lang LaSalle berechnet. Link ist in den Shownotes. Der Umbau lohnt sich zwar nicht bei jedem Gebäude, aber diese Umwidmungen gelten schon als stark ausbaufähig. Die eine Lösung gibt's ja sowieso nicht und die Forscherin Jutta Henke kann die Liste noch verlängern.
kann man auf Parkhäuser, kann man auf Häuser noch eine Etage draufsetzen, alle diese Sachen. Man könnte bei Vermietern, die Einliegerwohnungen haben oder die doch noch kleinere Wohnungen nicht vermieten, mit dem Ankauf von Belegrechten arbeiten. Man gibt dem Vermieter einfach Geld dafür, dass er die Wohnung für einige Jahre mal zur Verfügung stellt für die Versorgung von Menschen, die es schwer haben, eine Wohnung zu finden, alle solche Modelle.
So viel zum Thema Wohnraum schaffen oder besser verteilen. Das ist im Kampf gegen Wohnungslosigkeit aber nur die halbe Miete. Es ist auch eine Frage der politischen Prioritäten.
Über ganz, ganz viele Jahre, ja vielleicht sogar über Jahrhunderte, war Wohnungslosenhilfe Armenfürsorge, also getragen von sowas wie Barmherzigkeit und Wohltätigkeit, vor allem Sache der Wohlfahrtsverbände und manchmal auch der Gemeinden, die im Notfall ein Dach über dem Kopf geben mussten. Und wenn sich jetzt aber der Bund das Ziel setzt, Wohnungslosigkeit zu beenden, oder wenn es eine europäische Strategie gegen Wohnungslosigkeit gibt, dann sind wir plötzlich auf der Ebene der Sozialpolitik. Hier wird endlich Sozialpolitik aktiv und das Verständnis von Wohnungslosigkeit hat sich da sehr gewandelt. Die bricht nicht mehr über den Menschen herein in unserem Verständnis, sondern wir verstehen sie als eine Notlage, die staatliches und gesellschaftliches Handeln erfordert und die durch staatliche Maßnahmen auch beseitigt werden kann.
Schon im Koalitionsvertrag der Ampel stand: Wir setzen uns zum Ziel, bis 2030 Obdach- und Wohnungslosigkeit zu überwinden und legen einen nationalen Aktionsplan dafür auf. Von diesem Plan gibt es jetzt, gut 2 Jahre später, einen Referentenentwurf. Und den haben wir uns mal genauer angeschaut. Zentral ist diese Aussage.
2030 soll Deutschland so weit sein, dass jede wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Person ein passendes Angebot erhält. Die Wohnung sei die Basis für ein selbstbestimmtes Leben.
Jutta Henke und ihre Gesellschaft für innovative Sozialforschung, die gehören einem Gremium an, das die Erstellung des Aktionsplans begleitet. Sie sagt, es gäbe 2 zentrale Hebel in dem Plan, um gegen Wohnungslosigkeit vorzugehen.
Es ist einmal die Verhinderung von Wohnungsverlusten. Jemand, der seine Wohnung verliert, wird wohnungslos. Jemand, der sie nicht verliert, bleibt in seiner Wohnung. In jedem Fall, wo man den Eintritt von Wohnungslosigkeit verhindern kann, hat man die Zahl reduziert. Das ist der erste Hebel. Und der zweite Hebel ist Wohnraumversorgung für möglichst alle.
Wie das aussehen soll, dazu kommen wir gleich.
Natürlich muss auch was getan werden für die, die dann eben noch auf der Straße sind oder noch untergebracht sind. Da müssen wir uns die Unterbringungsbedingungen gut angucken. Wir müssen schauen, wie das Leben auf der Straße so gestaltet werden kann, dass Menschen nicht von Gewalt betroffen sind, dass sie genug Nahrung und Schutz haben, alle diese Dinge.
Soll heißen, solange es Obdachlose in Deutschland gibt, sollte ihnen vor Ort geholfen werden, auch wenn sie nicht sofort in eine Wohnung kommen.
Aber ich glaube, alle Akteure, egal ob sie bei der Wohnungswirtschaft sind, beim Bund, bei den Ländern, in der Zivilgesellschaft, bei den Verbänden, alle sind sich einig, dass wir den Eintritt von Wohnungslosigkeit verhindern müssen und dass wir die, die wohnungslos sind, mit Wohnraum versorgen müssen.
Das klingt ja ganz gut, aber das habe ich damals bei den Sustainable Development Goals ja auch gedacht. Was zählt, ist die Umsetzung. Also haben wir uns die konkreten Schritte angeschaut, die im Entwurf für den nationalen Aktionsplan der Regierung stehen. Ein zentraler Punkt: Die Behörden sollen aktiv dafür sorgen, dass wohnungslose Menschen ihre Rechtsansprüche auch verwirklichen. Das erinnert mich ein wenig an die Debatte über die Kindergrundsicherung. Da war ja auch ein wesentliches Argument, dass viele Menschen die Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen, gar nicht in Anspruch nehmen, weil das System zu unübersichtlich und bürokratisch ist.
Deshalb soll es mehr Informations- und Beratungsangebote geben und die Behörden sollen dafür sorgen, dass Aufenthalte in Notunterkünften möglichst kurz sind. Kommunen, die noch keine speziellen Präventionsstellen gegen Wohnungslosigkeit haben, sollen sie einrichten. Und der Erhalt von Wohnraum dürfe nicht an Datenschutzbestimmungen scheitern, heißt es im Aktionsplan. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass sich auch VermieterInnen an die Behörden wenden könnten, wenn Mietschulden auftreten, damit das Mieterverhältnis bewahrt werden kann, bevor eine Räumungsklage die Behörden auf den Plan ruft.
Insgesamt enthält dieser nationale Aktionsplan viele interessante Informationen und auch Erklärungen für Wohnungslosigkeit. Aber er macht auch deutlich, die Bundesregierung kann das Problem nicht alleine lösen, auch wenn sie noch so viele Sozialwohnungen baut. Bund und Länder sollen Rahmenbedingungen schaffen oder Förderprogramme aufsetzen, aber konkret den Menschen vor Ort helfen, das müssen die Kommunen. Deshalb gibt es auch eine große Bandbreite lokaler Experimente und Initiativen. Die Bundesregierung kündigt jetzt ein neues nationales Forum gegen Wohnungslosigkeit an, damit es so einen regelmäßigen Austausch zwischen den föderalen Ebenen gibt. Es soll auch mehr Forschung geben und die wäre wirklich nötig, wenn man an die mangelhaften Daten denkt.
Es ist also wichtig, nicht nur auf die Bundesregierung zu schauen. Jutta Henke sagt, es gebe schon eine ermutigende Entwicklung.
Viele Bundesländer haben in den letzten Jahren die Wohnungslosigkeit und die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit auf die politische Agenda gesetzt. Das sieht man auch daran, dass in vielen Ländern relativ viel Geld ausgegeben wird zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. Ganz vorne ist da sicher Nordrhein-Westfalen mit einer eigenen Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit. Aber auch Bayern hat ein großes Programm aufgelegt. In Schleswig-Holstein gibt es Förderbestimmungen im sozialen Wohnungsbau, wo Wohnungslose unterstützt werden sollen. In vielen, vielen Ländern gibt es Housing First Programme und solche Ansätze.
Housing First, kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, das ist ein relativ neuer, in den USA entwickelter Ansatz beim Umgang mit Obdachlosigkeit. Die Berliner Senatsverwaltung für Soziales schreibt, der Ansatz sei eine Alternative zum herkömmlichen System von Notunterkünften und vorübergehender Unterbringung. Im Kern geht es darum, dass obdachlose Personen als erstes und wichtigstes eine Wohnung brauchen, dass ihnen also keine bürokratischen Steine in den Weg gelegt werden. Jutta Henke hat mir erzählt, wie das funktioniert.
Ursprünglich ist Housing First ein Ansatz für Menschen mit psychischen Erkrankungen. In Deutschland sind es oft diejenigen, die besonders weit vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen sind, zum Beispiel aufgrund von Sucht oder von psychischer Erkrankung, oft auch, weil sie sozusagen in allen Hilfesystemen mal rausgeflogen sind und jetzt eben überhaupt keiner mehr eine Lösung weiß. Der Ansatz bei Housing First ist zu sagen, wir versorgen diese Menschen erst mit einer Wohnung. Das stabilisiert ihre Situation und wenn sie in der Wohnung sicher leben, dann können wir uns auch mit allen anderen Problemen befassen und die dann anpacken. Die Sorge dabei ist immer, dass die Menschen die Unterstützung da nicht annehmen, aber die Praxis zeigt, das tun sie eben doch. Es ist kein großes Risiko, zunächst mal in Vorleistung zu gehen mit einer Wohnung und dann mit den Menschen weiterzuarbeiten. Das Problem ist aber, dass man natürlich auch für Housing First Housing Wohnungen braucht. Die brauchen wir halt immer am Ende.
Das klingt theoretisch vielversprechend. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sieht Housing First als Chance für Deutschland, weist aber auch darauf hin, dass das Konzept keine Lösung für alle Fälle sei. Als Vorbild für die deutsche Wohnungspolitik nennt die Organisation Finnland. Und dazu verlinken wir eine Spiegelreportage in den Shownotes aus dem Januar. Vielversprechende Überschrift, wie Finnland die Obdachlosigkeit abschafft. Auch die deutsche Bauministerin Clara Geiwitz hat sich den finnischen Ansatz schon vor Ort erklären lassen. Im Prinzip funktioniert er so. Stiftungen bauen oder kaufen Wohnungen, die Miete zahlt der Staat. Das hilft Menschen aus der Obdachlosigkeit und spart andererseits Kosten im Gesundheitsbereich, weil es den Betroffenen besser geht. Davon ist Deutschland allerdings weit entfernt. Wir wollten wissen, was der Aktionsplan der Regierung daran ändern kann und haben nochmal die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gefragt. Eine Sprecherin schreibt uns, der aktuelle Entwurf aus dem Ministerium habe noch Schwächen. Zum Beispiel sei keine neue Wohnungsgemeinnützigkeit enthalten, von der wir eben schon kurz gehört haben. So ein System gab es schon mal in Deutschland, es wurde allerdings vor mehr als 30 Jahren abgeschafft. Im Prinzip geht es darum, Steuervorteile für gemeinnützige Wohnungsunternehmen einzuführen. Das Konzept ist allerdings umstritten. Ich verlinke mal ein paar Infos zu Pro und Contra in den Shownotes. Davon abgesehen vermisst die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe auch mehr Anstrengungen beim Thema Mietschulden. Der Aktionsplan müsse einen differenzierten Maßnahmenkatalog enthalten, der zielgerichtet und vor allem überprüfbar sei. Zitat aus der Stellungnahme: Leider bleibt es nach wie vor bei einer sehr vagen Beschreibung. Auch der Deutsche Mieterbund sieht den aktuellen Stand beim Aktionsplan kritisch und fordert unter anderem eine schärfere Mietpreisbremse, um Wohnungsverlust zu vermeiden. Kommen wir zurück zu den Hebeln, von denen Jutta Henke gesprochen hat. Der zweite von denen ist Präventionsarbeit. Also Menschen davor zu schützen, überhaupt erst in die Wohnungslosigkeit zu kommen. Wenn ich aber an den Fall von Martina denke, wie hätte es denn da funktionieren sollen?
Ja, in Martinas Fall ist es tatsächlich sehr schwer, das zu verhindern. Jutta Henke hat mir erklärt, dass es in diesen Fällen einfach total wichtig ist, dass die Betroffenen wissen oder zumindest schnell herausfinden können, an wen sie sich jetzt wenden, wo sie Hilfe bekommen können. In meiner Recherche ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es je nach Stadt schon etwas intransparent ist, wer jetzt eigentlich verantwortlich ist, wo man sich melden muss.
Verstehe, da kommt es dann auf die Angebote vor Ort an. Gibt es denn andere Szenarien, in denen systematische Präventionsarbeit mehr bringt?
So ist es zum Beispiel bei jungen Menschen, die von der Jugendhilfe begleitet wurden, die also zum Beispiel in einem Wohnheim gelebt haben und nicht mit ihren Eltern. Die fallen nämlich ab einem bestimmten Alter aus dem System. Und bei ihnen besteht dann eine besonders große Gefahr, in dieser Phase wohnungslos zu werden. Und da könnte zum Beispiel so ein Präventionsprojekt ansetzen.
Es ist auch so ein unangenehmer und ein ärgerlicher Fall, wenn die viele Jahre Jugendhilfe erhalten haben und dann zum Ende der Jugendhilfe vor dem Nichts stehen. Das kann man aber verändern, wenn sich die Akteure einfach mal miteinander in Verbindung setzen. Und wenn wir zum Beispiel sagen würden, die Jugendhilfe darf nicht entlassen, bevor eine Wohnung gefunden ist. Und die Wohnungslosenhilfe oder die städtischen Stellen, die unterstützen die Jugendämter und die Jugendhilfeträger dabei, so eine Wohnlösung zu finden. Dann muss der junge Mensch nicht auf die Couch zum Kumpel.
Ein weiterer Fall, den man mit Prävention lösen könnte, wäre der, dass Menschen gekündigt wird oder ihnen sogar eine Räumung droht, weil sie ihre Miete nicht überweisen können.
Wenn Vermieter kündigen, dann ist das oft, weil sie nicht wissen, wie sie es sonst lösen sollen. Da sind Schulden da und der Mensch kümmert sich scheinbar nicht. Sobald eine städtische Stelle auf den Vermieter zugeht oder die Vermieterin und sagt, hey, wir haben mit der Familie sowieso gesprochen oder wir haben mit diesem Mann in seiner Wohnung gesprochen und der hatte eine kleine depressive Phase und jetzt hat er aber seine Post wieder gelesen und wir könnten uns vorstellen, die Schulden zu übernehmen, wenn sie bereit sind, das Mietverhältnis fortzusetzen, dann ist eigentlich der Regelfall, dass die Vermieter nochmal mit sich reden lassen. Und das müssen wir einfach ausschöpfen.
Und auch der Fokus auf die Menschen, die auf der Straße leben, also wirklich obdachlos sind, ist wichtig. Einige Wohnungslose lehnen Notunterkünfte ab. Zu viele Menschen auf engem Raum, keine Privatsphäre, Gewalt und Diebstahl, mangelnder Schutz von Frauen und mangelnde Barrierefreiheit.
Viele Menschen, die auf der Straße leben, würden in Unterkünfte gehen, wenn sie dort nicht in Mehrbettzimmern untergebracht wären. Oder sich mit anderen einen Schrank teilen müssten oder solche Sachen. Das ist einfach fürchterlich abschreckend und das kann man sehr leicht ändern. Dann kriegt man ja auch schon mal Menschen von der Straße in den Unterbringungsbereich rein. Und dann, glaube ich, müssen wir, egal wie, das Problem angehen, dass jemand, der keine Wohnung hat, nach allem Stand der Wissenschaft wenig Chancen hat, selbst eine Wohnung zu finden ohne Unterstützung. Und diese Unterstützung muss es geben. Dazu gehört, dass eine Stadt in ihren Unterkünften Personal dafür hat, das schaut, wie kriege ich die Menschen rausversorgt, das mit den Geflüchteten auf die anerkannten Geflüchteten auf die Wohnungssuche geht, das mit den Wohnungslosen auf die Wohnungssuche geht, weil die es alleine nicht hinkriegen, weil die als allererstes die Auskunft bekommen, die Wohnung ist schon vergeben, ob das stimmt oder nicht.
Das bringt mich jetzt auf den Gedanken, dass Wohnungslosigkeit nicht allein mit einer Strategie der Bundesregierung zu beseitigen ist, sondern dass es immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Sensibilität sein wird. Es gibt ja viele Vorurteile über Menschen, die auf der Straße leben oder in Notunterkünften. Und der ein oder andere Fall ließe sich wahrscheinlich verhindern, wenn mehr Leute auf die Umstände ihrer Mitmenschen achten würden, zum Beispiel ihrer Mieterinnen und Mieter. Denn Sanktionen, also Menschen rauszuwerfen, das löst deren Situation nicht und verlagert das Problem eher.
Das stimmt. Ich finde aber auch, dass man die Bundesregierung jetzt an diesem Ziel für 2030 messen muss. Sie hat versprochen, Wohnungslosigkeit bis dahin zu überwinden. Was mich überrascht hat, war, dass die Expertin Jutta Henke da nicht ganz so streng war.
Wenn Sie mich fragen, es hat jetzt sehr lange gedauert, bis es überhaupt zu so einer Strategie gekommen ist. Ob es jetzt 32 oder 35 wird, das wäre mir völlig egal. Hauptsache, die Strategie bleibt erhalten und Hauptsache, das Ziel bleibt erhalten und Hauptsache, die Maßnahmen werden umgesetzt, die jetzt bedacht werden. Dann habe ich keinen Zweifel, dass es gelingen kann, Wohnungslosigkeit enorm zu reduzieren, wenn nicht zu beseitigen.
Wenn ich an Martina und ihre Kinder denke, dann bin ich zwiegespalten. Einerseits haben sie sehr schnell eine Unterkunft in Marzahn bekommen und die ist auch wirklich okay. Andererseits ist jetzt nicht klar, wann sie von dort wieder in eine normale eigene Wohnung ziehen können. Mit eigener Küche, mit Kinderzimmer und so weiter.
Das Gute ist, ich bin in der Privatinsolvenz, bin dieses Jahr im Dezember fertig. Und dann hoffe ich, dass ich besser eine Wohnung bekomme. Aber will natürlich nicht bis Dezember hier drin sein.
Das ist so eine Situation, in die kann man sich schwer hineinversetzen, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Mir ist aber durch diese Recherche klar geworden, Wohnungslosigkeit ist ein systematisches Problem in Deutschland. Und es ist höchste Zeit, dass die Politik auf allen Ebenen mehr tut. Denn ohne Wohnung haben Menschen keine vollständige Selbstbestimmung. Sie müssen oft auf Privatsphäre verzichten, auf Komfort und auf ein normales Familienleben.
Genau, und man muss zwar sagen, dass es so einige Hilfsangebote und Notunterkünfte gibt, aber sie werden nicht immer so in Anspruch genommen, wie die Behörden sich das vorstellen. Und die Strukturen, die Hilfsnetze, die reichen noch nicht für alle aus, die sie benötigen.
Mir war ehrlich gesagt neu, dass Kommunen so zur Gefahrenabwehr verpflichtet sind und sich künftig auch stärker aktiv darum kümmern sollen, dass Wohnungslose vor Ort eine Unterkunft haben. Mancherorts ist das bestimmt schon so, aber in vielen Städten und Gemeinden offensichtlich noch nicht. Und ob dieser nationale Aktionsplan jetzt die Probleme auf lange Sicht lösen wird, das ist schwer zu sagen. Schließlich steht noch gar nicht so viel Konkretes drin. Vielleicht ändert sich das noch in den kommenden Wochen mit dem Feedback der beteiligten Verbände. Im April soll sich dann das Bundeskabinett damit befassen. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang@spiegel.de oder per Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts. Gerne natürlich auch ein paar Sterne dalassen als Bewertung.
Mein Name ist Hanna Weber.
Und ich bin Marius Mestermann. Danke dir, Hanna, für die Recherche.
Ja, danke dir für die Zusammenarbeit.
Und danke an Olaf Häuser und Janis Schakarian für die Abnahme dieser Folge. Die Mischung hat diesmal Philipp Fackler übernommen. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.